Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Wow, es geht sogar, die Tür ist offen, da sind noch mehr Leute. Also der Saal ist gar nicht groß genug für all die Leute, die hier sind. Und ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was von meinem Gott erzählen darf. Von unserem Gott, dem Gott der Bibel. Ich möchte euch aber auch ein bisschen was aus meinem Leben direkt erzählen. Und zwar habe ich eine kleine Geschichte für euch, oder eine kleine Anekdote, die hat sich in meinem Leben tatsächlich sogar öfter mal wiederholt, so in gleicher oder ähnlicher Form. Und zwar war das erste Mal, dass ich das so bewusst in meinem Leben mitbekommen habe, war das so kurz nachdem ich die Schule beendet habe oder kurz bevor ich die Schule beendet habe. Da hatte ich nämlich das Gefühl, okay, jetzt geht der Ernst des Lebens los, jetzt muss ich gucken, was mache ich, jetzt muss ich schauen, okay, was sind meine nächsten Steps? Jetzt muss ich mal so richtig anpacken. Und dann hatte ich so Pläne gemacht und ich habe gedacht, okay, ich möchte, wenn ich die Schule beende, möchte ich ins Ausland gehen, vielleicht so ein Auslandsjahr machen irgendwie. Viele machen ja so Work and Travel oder machen irgendwo ein FSJ in irgendeiner coolen Organisation. Und ich habe auch gedacht, ich möchte auch irgendwie sowas machen, weil ich wusste, ich will nicht direkt nach der Schule anfangen zu studieren. Ich will irgendwie nochmal was anderes gemacht haben. Und ich habe dann Ideen gehabt, ich wollte, wie gesagt, irgendwie ein FSJ in irgendeiner coolen Organisation machen, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Also ich, ja, im Endeffekt habe ich kein FSJ gemacht. Und dann dachte ich so, okay, ich könnte ja irgendwie Work and Travel machen oder so, aber irgendwie war ich dann auch dafür zu unfähig. Und dann war ich halt da in meinem kleinen Dorf, als wenn die Schule vorbei war und ich dachte, was mache ich jetzt? Na gut, dann suche ich mir irgendwie einen Job, um die Zeit zu überbrücken. Dann mache ich nochmal irgendwie so ein bisschen einfach halt nur Work und nicht Travel at home. Dafür wohne ich für Umme bei Mutti. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, was ist das Beste? Was kann ich machen, was mich gut auf meine Zukunft vorbereitet? Was kann ich mir für einen guten Job suchen irgendwie, die mich irgendwie so mal mit reinnehmen? Und irgendwie hat aber alles nicht so richtig geklappt. Und dann war ich hatte überlegt, okay, ich möchte eigentlich mal auf eine Bibelschule gehen, also irgendwie Theologie studieren, mich noch mehr mit Gottes Wort befassen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir verschiedene Bibelschulen angeschaut mit meiner wunderbaren Frau, die damals noch nicht meine wunderbare Frau war, sondern meine wunderbare Freundin. Genau, wir sind zusammen auf so verschiedene Bibelschulen gegangen, um da mal reinzuschauen, um mal uns anzugucken, wo könnten wir mal hingehen. Und dann waren wir, unter anderem waren wir in der Schweiz in so einer Bibelschule und dann habe ich da so zwei Kerle kennengelernt. Und also es war wirklich total verrückt. Ich denke mir bis heute so, was hat eigentlich die Jungs geritten? Ne? Ich habe die Jungs kennengelernt, ich habe irgendwie eine Nacht bei denen in der WG gepennt so und dann erzählen die mir so, was sie in ihren Semesterferien machen, dass die in Südafrika bei so einem Missionar auf der Farm vorbeischauen und ey, da gibt es gerade günstige Tickets, du könntest hier einfach mitkommen. Und ich dachte so, ja, also so, ich wollte ja auch eigentlich ins Ausland gehen, hat irgendwie nicht geklappt. Ich wollte ja irgendwie auf eigene Faust so mein Ding machen und das regeln, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann kommen da diese dahergelaufenen Typen und laden mich einfach ein, mit denen gemeinsam irgendwie unterwegs zu sein. Und in dem Moment dachte ich so, wow, wo kommt das her? Also ich meine, ich kenne kaum einen Menschen, der einfach so irgendwelche Wildfremden einlädt, mit sich zusammen Urlaub zu machen. Also ich habe bis auf das eine Mal noch nie mit Wildfremden Urlaub gemacht. Und ich habe das irgendwie mit nach Hause genommen und ich bin nach Hause gegangen und ich dachte so, ich habe so viele Fragen irgendwie offen, ich möchte irgendwie den richtigen Weg finden. Und ich habe festgestellt, irgendwie komme ich alleine nicht zu einem guten Resultat. Auf der einen Seite, ja, das ist irgendwie das, was ich mir gewünscht habe. Ich wollte doch gemeinsam irgendwie oder einsam auf jeden Fall, wollte ich nach der Schule irgendwie nochmal rausgehen. Auf der anderen Seite, einfach mit einem Wildfremden irgendwie unterwegs zu sein, boah, auch irgendwie eine Herausforderung. Und ich wusste nicht genau, was soll ich tun. Und das Einzige, was mir irgendwie übrig blieb, ich bin in der Kirche früher schon öfter gewesen und ich habe gewusst, es gibt einen Gott, zu dem kann ich beten. Und ich dachte, ey, ich mache das einfach. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und ich habe gebetet. Und ich habe gesagt, Gott, ist das jetzt gut oder soll ich bleiben? Was ist der Weg für mich? Und ich habe gebetet und ich habe gemerkt, wie als ich gebetet habe, diese Schwere von meinem Herzen so ein bisschen gefallen ist. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, das die Last schwer auf meinem Herzen drückt. Und ich habe erlebt, als ich gebetet habe, dass sich das gelockert hat, dass diese Schwere ein Stück weit abgefallen ist. Und ich habe diesen Weg dann auf mich genommen. Ich bin nach Afrika gegangen mit den zwei Jungs und war da auf irgendeiner Farm bei einem Missionar und habe da im Busch mit, also das war wirklich ganz wild. Wir sind immer mit so einem Pickup mit wie viel 100.000 Kilometer, ich habe das vorher noch nie gesehen, dass ein Auto so viele Kilometer drauf haben kann. Und wir sind mit diesem Pickup durch die, also da gab es halt auch keine richtigen Straßen, da wo wir waren, einfach so ein bisschen rumgetuckert und haben so Leute in ihren Lehmhütten besucht und wir haben Leuten, also ich hab dort zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus selber gebaut mit eigenen Händen. Also es war halt so ein Geflecht aus Ästen und dann haben wir das mit Matsch beworfen und das ist dann getrocknet und dann war das Haus, noch ein bisschen Wellblech obendrauf. Es war auf jeden Fall, es war eine krasse Zeit und ich durfte in dieser Zeit auch immer mehr erleben, wie Gott mich führt und mir zeigt, dass er einen Plan für mein Leben hat. Und wir haben uns jetzt in den letzten Tagen, haben uns viel damit beschäftigt, mit den Fragen, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was ist das? Oder was hat das mit dem Kreuz auf sich? Was hat es damit auf sich, dass Jesus an Karfreitag gestorben ist? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Jesus an Karfreitag gestorben ist, damit wir frei sein dürfen. Er ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir vielleicht Mist gebaut haben. Und vielleicht hast du in deinem Leben nicht so krass viel Mist gebaut, aber vielleicht hast du mal deinem Nebenmann irgendwie ein dummes Wort gedrückt. Und also ich habe das schon öfter gemacht. Und ich weiß, durch Jesus ist mir vergeben und nicht nur die kleinen dummen Worte, die ich gedrückt habe, sondern auch da, wo ich Menschen wirklich verletzt habe. Auch diese Sachen sind mir vergeben. Und wir wollen heute mal schauen, was nach Karfreitag an Ostern passiert ist. Wir haben es gerade schon ausgesprochen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das, was an Ostern passiert ist und das ist das, was wir als Christen feiern. Und wir wollen mal reinschauen, was hat das zu bedeuten eigentlich? Jesus ist auferstanden und was hat vor allem diese komische Babypuppe damit zu tun, die übrigens ziemlich cool aussieht. Ich setze sie hier mal hin, dass ihr sie auch sehen könnt. Und was hat diese Lego-Kiste damit zu tun? Ich habe hier eine schöne Kiste voller Lego-Steine. Danke an die Lottas. Ja? Richtig cool. Ich weiß nicht, wer von euch hat früher mal mit Lego oder spielt immer noch mit Lego? Lego ist schon cool, ne? Also ich habe früher viel mit Lego gespielt, heute nicht mehr. Aber darauf komme ich nochmal zurück. Ich möchte euch erstmal mitnehmen in einen Text aus der Bibel, und zwar aus dem Johannesevangelium. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern und das ist noch bevor Karfreitag war, bevor Jesus verhaftet und gekreuzigt wurde, noch bevor er auferstanden ist. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und ich möchte euch das vorlesen. Die Traurigkeit der Jünger wird sich in Freude verwandeln. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten, aber scheinbar haben sie sich ja nicht getraut, ne? Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Die Geburt, ein unangenehmer Weg auf Erden, so habe ich den Text überschrieben. Die Jünger sind verwirrt, sichtlich verwirrt. Sie wissen nicht, wie das Leben von Jesus weitergeht. Wir können heute in der Bibel lesen, einige Kapitel später, was passiert ist. Wir können lesen, dass Jesus verhaftet wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass ihm wirklich, dass er gefoltert wurde, dass ihm Schlimmes getan wurde. Er wurde angespuckt und er hat das auf sich genommen und er ist gekreuzigt worden, er ist getötet worden. Und wir können, wenn wir weiterlesen, sehen, Jesus ist aber auch auferstanden. Und ich weiß nicht, ob du dir denkst, ja gut, also dass ein Mensch von den Toten aufersteht, das halte ich für unwahrscheinlich. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber Gott sagt was anderes. Und die Bibel sagt, die Bibel, die übrigens das bestbelegte Buch der Erde ist, oder der bestbelegte historische Bericht der Erde ist, sagt, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger haben, bevor Jesus verhaftet wurde, er hat öfter darüber geredet, was passieren wird, dass er verhaftet werden wird und dass sie ihn verlassen werden, hat er ihnen gesagt. Und die Jünger haben gesagt, nein, würden wir niemals tun, Jesus. Petrus war so ein richtiger Hitzkopf, so ein Kumpel von Jesus. Er hat gesagt, niemals würde ich dich verlassen, Jesus, niemals. Und Jesus hat gesagt, doch, das wirst du. Und du wirst mich verleugnen. Du wirst den Leuten, die dich darauf ansprechen, sagen, nee, von Jesus habe ich tatsächlich noch nie gehört. Beziehungsweise den Namen, der sagt mir irgendwie was, aber das ist doch der Typ, mit dem ich nichts zu tun habe. Und wir können lesen, dass diese schwierige Zeit, von der Jesus gesprochen hat, diese Zeit, in der sie weinen werden, wie er das sagt, dass sie kurz darauf passiert. Wir können davon lesen, dass Jesus verhaftet wurde, dass Petrus Jesus verraten hat, dass Johannes vorm Kreuz steht, Johannes auch einer der Jünger von Jesus, und sieht, wie Jesus am Kreuz stirbt. Und Jesus vergleicht diese Zeit mit einer Geburt. Er vergleicht die Zeit, die den Jüngern bevorsteht, mit einer Geburt. Er sagt, wie eine Frau, die in den Wehen liegt, müsst ihr Schweres durchmachen. Wer von euch wurde mal von einer Frau geboren? Ich sehe keinen, der sich nicht meldet. Dann habe ich ja jetzt alle abgeholt. Sehr gut. Kommt mit an Bord, Leute. Ich wurde auch geboren. Ich habe aber tatsächlich noch nie einen Menschen geboren. Oh Wunder. Aber ich habe mich mal ein bisschen belesen und ich habe, also, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie mich so, naja, auf jeden Fall. Eine Geburt ist somit eine der schmerzhaftesten Dinge, die ein Mensch durchleben kann tatsächlich. Und daher Chapeau und danke an Mama, dass du das für mich durchgemacht hast. Ey, Applaus für unsere Mama. Und also ich habe gelesen, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 ist, also jede Frau nimmt ja auch eine Geburt unterschiedlich wahr, landet eine Geburt irgendwo zwischen 7 und 10. Also es ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Eine Geburt ist schon richtig mies. Und das, was Jesus hier sagt, ist, ihr werdet, wenn ich weg bin, wie in der Geburt stecken. Ihr werdet im Krankenhaus liegen oder zu Hause, wo die damals wahrscheinlich die Kinder geboren haben. Du wirst da liegen und du wirst Schmerzen haben. Und die Schmerzen kommen ja immer so in der Geburt, habe ich gelesen, die kommen immer so in so Wellen. Man nennt es ja auch Wehen. Machen wir ein bisschen Biologieunterricht hier heute. Man liegt in den Wehen. Die Frau liegt in den Wehen und dann hat sie Schmerzen. Ah! Und dann ist wieder kurz weg und dann... Ah! Ah! Tut das weh. Aber das Bild, was Jesus hier beschreibt, ist ja nicht, die Frau liegt in den Wehen und ist richtig mies. Ende. Jesus sagt, aber die Geburt, wenn die Geburt dann wirklich vonstatten gegangen ist und du hast dieses Kind geboren und die Frau hat das Kind geboren und sie hat es auf ihren Arm, dann sind diese Schmerzen wie weggeblasen. Dann sieht die Frau dieses Kind, dieses wunderschöne Baby und hält es im Arm und ist einfach so überglücklich, dass dieses Glück die Schmerzen übertrumpft hat. Und ja, wir haben alle, oder nicht, nein, nicht wir alle, aber viele von uns haben noch kein Kind geboren. Daher dachte ich, ich nehme euch mal ein bisschen mehr rein in meine Lebenswelt, wie ich das beschreiben würde, diese Zeit, die Jesus uns beschreibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja hier gerade eine Umfrage gemacht. Es haben schon einige Leute von euch mit Lego gespielt früher. Ich habe auch viel mit Lego gespielt früher. Ich habe zwei Brüder und wir haben dann immer unsere Kiste mit Legos genommen und dann haben wir die einmal so in unserem Zimmer einfach ausgekippt. Und dann lag da das Lego und dann hat man so angefangen mit dem Lego zu bauen. Man hat irgendwie coole Sachen gefunden und man hat die zusammengebaut. Und dann war der Tag irgendwann zu Ende und es ging ins Bett. Und ich war so ein Kind, ich habe eher selten aufgeräumt. Und dann lag oft der Haufen Lego noch da. Und ich wusste nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt tatsächlich einen Schmerz, der ist schlimmer als eine Geburt. Und das passiert, wenn man mit nackten, ich gönne euch jetzt nicht meine nackten Füße, ich bleibe jetzt in meinen Socken, wenn man mit nackten Füßen auf Legosteine tritt. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht. Das ist ein weißer Hai, der ist auf den Legostein getreten. Seht ihr, wie der schreit? Seht ihr, wie der schreit? Ah. Alter, Leute. Es bleibt an den Füßen hängen. Das, was Jesus hier beschreibt, diese Geburt, ist wie wenn du durch Legosteine läufst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dein Lego hast liegen lassen, dann gehst du ins Bett und schläfst und du hast eine gute Nacht und dann wachst du mitten in der Nacht auf und du hast so einen Durst. Du hast so einen Durst. Ich habe gerade richtig Durst. Aber die Flasche ist nicht in meinem Zimmer, sie ist im Bad. Oh nein. Und mein Lichtschalter ist nicht am Bett, sondern vorne an der Tür. Ich sehe gar nicht, wo ich hintreten kann. Und ich muss durch mein Zimmer laufen, bis zur Tür, bis durch den Flur, bis zum Bad oder zur Küche oder wo auch immer mein Trinken ist, um endlich diesen Durst zu stillen. Und ohne diesen Durst zu stillen, kann ich nicht weiter schlafen. Kennt ihr das, wenn man so aufwacht, man hat so einen Durst, dass man trinken muss? Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich habe das ständig. Deshalb habe ich mittlerweile auch immer eine Flasche neben meinem Bett stehen. Und dann musst du durch dieses Lego laufen. Oh. Aber dann stehst du in der Küche am Wasserhahn, machst den auf, trinkst den einmal leer und dann bist du sitt, wie man so schön sagt. Sitt. Nicht satt, sondern sitt. Und dann kannst du endlich wieder schlafen. So, ich ziehe mal meine Schuhe wieder an, bevor der Geruch bei euch ankommt. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Da liegt ein echt steiniger Weg vor euch. Da liegt eine echt unangenehme Zeit vor euch. Und das Gute ist, dass wir aber wissen, dass es am Ende das Wasser zu trinken gab, dass es am Ende das Kind gab, was zur Welt kam. Und dass Jesus die Jünger vorbereitet hat auf eine schwere Zeit und auch uns vorbereitet darauf, dass unser Leben nicht immer easy peasy ist. Ich möchte mal weiterlesen. In den nächsten zwei Versen steht: An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Das Gebet: Bitte Gott und er wird für dich kämpfen. Jesus bleibt nicht dabei stehen, dass er sagt: Okay, da liegt ein unangenehmer Weg vor euch. Er sagt: Ich gebe euch was an die Hand. Und das ist das Gebet. Er sagt: Betet zu Gott, bittet in meinem Namen und er wird es euch geben. Das heißt, auf der einen Seite sagt er: Okay, du wirst in den Wehen liegen, du wirst richtig Schmerzen haben, du wirst durchs Lego laufen, das wird unangenehm. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch: Bitte und es wird dir gegeben werden. Er sagt nicht: Wenn du bittest, dann wirst du vielleicht auch was bekommen, sondern er sagt: Wenn du in meinem Namen bittest, dann wirst du bekommen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Und das ist irgendwie das Spannende, dass er nicht sagt: Easy peasy, bete und dein Leben wird super gut. Er sagt aber auch nicht: Dein Leben wird einfach nur in den Wehen liegen, sondern er sagt: Es ist beides. Du hast einen unangenehmen Weg vor dir, aber ich bin bei dir und wenn du mich bittest, dann kämpfe ich für dich. Das heißt, du bist nicht allein. Gott wird für dich kämpfen. Die Bibel ist voll davon, dass Jesus und dass Gott seinem Volk Israel und uns Zusagen macht. Wir haben vorgestern, am Freitag, habe ich euch kurz mit reingenommen zum Volk Israel, das Volk Gottes damals, das sich von Gott immer wieder abgekehrt hat, aber auch immer wieder zurückgekommen ist. Und das war ein Hin und Her. Und dieses Volk Israel, Gottes Volk, davon dürfen wir ein Teil sein. Dadurch dürfen wir ein Teil sein, weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Davon dürfen wir ein Teil sein, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Und deshalb gelten diese Zusagen nicht nur dem Volk Israel damals, sondern auch uns heute. Und ich möchte euch ein paar Zusagen mitgeben oder mit reinnehmen. Und zwar zum Beispiel sagt Gott zu seinem Volk im 2. Buch Mose, der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Er verspricht, dass er für sie kämpfen wird. Gott sagt, wir sollen keine Angst haben, wir brauchen keine Angst haben. In Josua 1, Vers 9 sagt er, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wohin du auch gehst. Und wenn du einen Weg gehst, der vielleicht unangenehm ist, dann wird er trotzdem bei dir sein. Und Jesus sagt, kurz bevor er die Erde verlassen hat, ich bin bei dir, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe ein Zitat für euch mitgebracht von Martin Luther. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit Martin Luther anfangen könnt. Ich glaube, ein paar können das schon. Im Rallye-Unterricht hat man das vielleicht mal gehört. Da gab es vorher nur eine Kirche und dann gab es zwei. Martin Luther hat mal gesagt, heute habe ich viel zu tun und darum bete ich viel. Und vielleicht besteht dein Kampf darin, dass du deinen Kampf abgeben musst. Vielleicht denkst du dir, ich habe überhaupt keine Zeit zu beten. Ich habe viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Und dann möchte ich dich herausfordern, dass du es mal versuchst wie Martin Luther und dass du nicht sagst, ich habe keine Zeit, weil ich habe so viel zu tun, daher werde ich nicht beten. Weil ich habe gar keine Zeit dafür. Sondern dass du sagst, ich habe richtig viel zu tun, deshalb habe ich keine Zeit und deshalb nehme ich mir noch mehr Zeit, um zu beten. Martin Luther fordert uns auf, zu sagen, hey, ich weiß, dass es nicht einfach ist und du hast viel zu tun, aber genau dann ist es wichtig, dass du deine Prioritäten setzt und dass du sagst, vielleicht versuche ich es auch mal damit, dass ich nicht alles in meiner eigenen Kontrolle behalte, sondern dass ich die Kontrolle abgebe. In meiner Schwachheit ist Gott stark. Paulus, einer der ersten Missionare und Kirchenväter, hat gesagt, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Wenn ich die Verantwortung, wenn ich die Kontrolle abgebe, dann kann Gott etwas Großes daraus machen. Einige Verse weiter im Text sagt Jesus noch einen abschließenden Vers. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Die Auferstehung. Jesus schenkt uns Hoffnung. Kurz nachdem Jesus ihnen das erzählt hat, erleben die Jünger das. Jesus wird gefangen genommen, Jesus wird ans Kreuz geschlagen, er wird beerdigt, er wird nämlich getötet, er wird hingerichtet. Und dann, 3 Tage später, an Ostern, was wir heute feiern, erleben die Jünger, dass Jesus wieder am Leben ist. Die Jünger sehen also, wir machen eine schwere Zeit durch. Wir liegen in den Wehen, wir laufen durch Lego, aber Jesus ist auferstanden und dann war die Freude so groß, dass der Schmerz vergessen war. Aber dabei ist es nicht geblieben, denn Jesus ist auch wieder zum Vater gegangen. In 40 Tagen feiern wir dann die Himmelfahrt von Jesus und das ist der Moment, an dem Jesus die Erde wieder verlassen hat, um zu Gott zu gehen. Und die Jünger merken, auch jetzt liegen wir irgendwie wieder in den Wehen. Irgendwie müssen wir wieder durch Lego laufen. Irgendwie ist die Welt nicht so easy peasy. Die Welt hat nicht aufgehört, ungerecht zu sein. Aber Jesus spricht uns Mut zu. Er sagt, ich habe die Welt besiegt. Man könnte auch sagen, ich habe die Welt überwunden. Ihr habt in der Welt Angst, ihr werdet bedrängt, aber ich habe die Welt besiegt. Jesus war damals nicht so, wie sich die meisten Leute das erhofft hatten. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und hat ein Schwert genommen und hat die römischen Herrscher von ihrem Thron gekickt, hat sich selber auf den Thron gesetzt und gesagt, und jetzt kniet alle nieder. So haben sich das die Juden tatsächlich damals eher vorgestellt. Die waren unterdrückt worden von den Römern. Die hatten eine echt harte Zeit. Und sie haben gedacht, wenn der Messias kommt, der Mann, von dem die Bibel spricht, dann wird er so richtig reinen Tisch machen. Dann wird er die Römer runterkicken, wird er ihnen so einen Schubser geben, sich selber hinsetzen und sagen, und jetzt bin ich dran. Aber Jesus war anders. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sie von innen raus besiegt. Jesus hat gesagt, wer groß sein will, der muss sich klein machen. Und das hat Jesus vorgemacht, als er auf die Erde gekommen ist und sich als Gott gesagt hat, ich möchte Mensch sein, so wie du und ich. Liebe beweist der, der sein Leben für den Nächsten gibt. Und das hat Jesus bewiesen. Und das schenkt uns Hoffnung, denn Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und das schenkt uns Hoffnung. Und deshalb dürfen wir, wenn wir das nächste Mal durch Legosteine gehen, wissen, dass es erstens ein Ziel gibt, auf das ich hinlaufe und dass ich zweitens nicht alleine bin. Unser Kampf ist es, aufzuhören zu kämpfen und Jesus für uns kämpfen zu lassen. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, in denen du krampfhaft versuchst, die Kontrolle zu behalten. Ich bin immer wieder an diesem Punkt gewesen, zum Beispiel als ich mein Studium beendet habe. Ich habe versucht, den besten Weg zu finden. Ich habe versucht, den Weg zu finden, ich brauche doch irgendwas, ich muss doch irgendwie wissen, was ich tun soll. Ich muss doch irgendwie schauen, irgendwo brauche ich doch was, woran ich mich festhalten kann. Ich muss doch irgendwie die Kontrolle über mein Leben haben. Ich kann doch nicht jetzt irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht bist du so ein kleiner Control-Freak wie ich, dass du deine Aufgaben um dich herum nicht abgeben kannst. Vielleicht bist du auch auf der Arbeit, leitest du ein Team oder in der Schule bist du so einer, der in der Gruppenarbeit immer alles selber machen muss, weil er Angst hat, dass die anderen es nicht gut genug machen, weil er Angst hat, die Kontrolle abzugeben. Und vielleicht ist es dein Kampf, dass du die Kontrolle mal ein Stück weit abgeben musst. Mir hat es damals unglaublich geholfen, als ich nach der Schule nicht wusste, wie es weitergehen soll, dass ich gesagt habe, ich kann das eh nicht greifen. Ich habe mein Leben irgendwie nicht hundertprozentig selbst in der Hand. Und das haben wir alle nicht. Und dann zu sagen, ich gebe das bewusst ab. Ich gehe bewusst, gehe ich nach Hause und ich setze mich hin und ich bete zu Gott und ich sage, Gott, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich tun soll. Bitte zeig du mir den Weg. Und Ostern ist das Fest der Hoffnung. Am Freitagnachmittag haben wir uns damit beschäftigt, wie die Welt irgendwie ungerecht wurde. Am Freitagabend haben wir uns dann mit Gottes Gnade befasst und damit, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und er ist für uns gestorben. Aber das Gute ist, dass es dabei nicht geblieben ist. Wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre das irgendwie eine coole Geschichte gewesen. Aber an Ostern sagt Gott, macht er nochmal irgendwie was Neues. Er holt Jesus aus dem Grab und Jesus ist auferstanden. Und das darf uns Hoffnung geben, dass auch wir ein neues Leben haben dürfen. Jesus ist auferstanden und deshalb muss ich nicht mehr alleine kämpfen. Jesus ist auferstanden und deshalb musst du nicht mehr alleine kämpfen. Unser Kampf ist es, aufzuhören, zu kämpfen und Jesus für uns kämpfen zu lassen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dir konkret Gedanken machst, was sind die Dinge in meinem Leben, an denen ich irgendwie festhalte? Was sind die Dinge, wo ich die Kontrolle nicht abgeben will? Auf der Arbeit, in der Schule, in meinem Privatleben, in meiner Familie, in meiner Beziehung, wo auch immer. Wir haben, glaube ich, alle irgendwo einen Punkt, an dem wir versuchen, die Kontrolle zu behalten, obwohl wir sie eigentlich nie 100%ig haben können. Dann möchte ich dich herausfordern, zu schauen, wo liegt dieser Punkt bei mir? Und dann versuch mal, den Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte diese Kontrolle bewusst abgeben. Und nimm dir die Zeit, dass du vielleicht in der nächsten Woche dir jeden Tag ein kleines Zeitfenster einräumst und sagst, ich möchte für genau diese Sache beten. Und vielleicht siehst du ja eine Veränderung. Das kannst aber nur du herausfinden. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du die Veränderung in unserem Leben wünschst. Genauso sehr wie wir. Und Gott, ich bitte dich darum, dass du uns den Mut schenkst, unsere Kontrolle abzugeben. Dass du uns den Mut schenkst, an den richtigen Stellen zu sagen, ich schaffe es nicht allein. Dass du uns den Mut schenkst und den Blick dafür zu sehen, wo diese wunden Punkte bei uns sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gibst, worum wir dich bitten. Und ich bitte dich darum, dass du uns eben genau diesen Mut schenkst. Danke, dass du an Ostern auferstanden bist, dass wir dadurch Hoffnung haben und dass du uns ein neues Leben schenkst, einen Neuanfang, wenn wir denken, wir sind am Ende. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Wir lieben dich. Amen.